In einem Eichstätt vor unserer Zeit. Ein Podcast der Journalistik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.
Also, Hugeburg, jetzt schreib mal auf. Als ich, Willibald, in Palästina verhaftet wurde.
Du wurdest in Palästina verhaftet?
Ja, tatsächlich. Bei meiner Pilgerreise habe ich, Willibald von Eichstätt, vieles erlebt. Und deswegen bin ich jetzt bei dir, Nonne und Biografin Hugeburg, um meine Biografie niederschreiben zu lassen. Also schreib weiter.
Das werde ich machen. Setze fort.
Im Jahre, da ich Eichstätt gegründet habe.
Eichstätt gegründet habe?
Man nenne auch die Zahl.
Drum sage mir, wann wäre das gewesen?
Ach, keine Ahnung. Das interessiert doch sowieso in ein paar hundert Jahren keinen mehr. Drum schreibe einfach 908 und ich gehe in die Geschichte ein.
Ja, so könnte das Gespräch zwischen dem heiligen Willibald und der Biografin natürlich ausgesehen haben.
Und damit begrüßen wir euch herzlich zu einer weiteren Folge in einem Eichstätt vor unserer Zeit. Alle Hintergründe und Folgen unseres Podcasts findet ihr jederzeit auf www.eichstätt-podcast.de. Wir sind die Journalistikstudenten Jimmy Franz
und Maximilian Weidmann
und nehmen euch in dieser Folge auf die Spuren von Willibald und Walburga mit.
Ja, Willibald und Walburga waren ja schon so eine Art Influencer, könnte man sagen. Natürlich sind sie nicht Influencer, wie man sie heutzutage kennt, also Leute, die sich auf sozialen Netzwerken präsentieren und viel im Internet aktiv sind und Inhalte von ihrem Leben preisgeben. Damals gab es natürlich noch gar kein Internet und Willibald und Walburga haben andere Wege gefunden, zu ihren, würde ich mal sagen, Followern zu finden. Und die haben das wohl so sehr nachhaltig geschafft, dass man sie auch noch Jahrhunderte nach ihrem Tod verehrt. Man betet immer noch zu ihnen und das ist ja mal schon mal ein ziemliches Wort.
Ihre Spuren sind auch noch heute in Eichstätt sichtbar. Sie waren also ganz schön gut dabei.
Ja, denn welcher Instagram-Influencer hat denn heute überhaupt eine Statue von sich in einer Stadt stehen?
Also heutzutage schaffst du das höchstens, wenn du Jürgen Klopp heißt, aber der ist ja eher mit dem Fußballgott unterwegs.
Und der Fußballgott hat, glaube ich, auch heute ziemlich viele Anhänger.
Also heute geht es ums 8. Jahrhundert. Dort haben die drei Geschwister ihr Wirken in Eichstätt und Umgebung und der ganzen Welt vollbracht, wenn man es so möchte. Willibald beispielsweise ist im Jahr 700 geboren und die anderen Geschwister eben auch im 8. Jahrhundert. Merkt euch diese Einordnung einfach für den weiteren Teil unseres Podcasts. Wir verzichten weitgehend auf Jahreszahlen, um nicht zu viel Verwirrung zu stiften. Aber wenn ihr wisst, dass wir hier vom 8. Jahrhundert sprechen, dann ist eigentlich schon genug gesagt und gewusst, wie ihr es auch immer nennen möchtet.
Und wer Walburga und Willibald denn überhaupt waren, das verraten wir euch jetzt. Südengland Anfang des 8. Jahrhunderts. Drei Geschwister erblicken das Licht der Welt. Willibald, Wunibald und Walburga. Willibald wird schon früh ins Kloster Waltham in Südengland geschickt und lernt dort das klösterliche Leben kennen. Walburga geht vermutlich noch während ihrer Jugend ins Frauenkloster. In England damals üblich und ein Ort, der gute Bildungswege möglich machte. Mit Anfang 20 macht sich Willibald mit seinem Bruder Wunibald und Vater Richard zu einer Pilgerreise nach Rom auf. Die Reise geht für Willibald weiter nach Palästina, wo er auch als Spion verhaftet wurde. Nach einer längeren Auszeit im damaligen Konstantinopel reist er nach Italien und hilft beim Wiederaufbau des damals zerstörten und heute noch weltberühmten Klosters Monte Cassino.
Nach einer Audienz bei Papst Gregor III. Schickt der Papst Willibald ins heutige Deutschland. Dort landet er nach einiger Zeit in Eichstätt, so hieß Eichstätt früher. Es dauerte auch nicht lange, bis Willibald zum Bischof ernannt wurde und er den Bau des Eichstätter Doms in Auftrag gibt. Das ist ein bemerkenswerter Aufstieg für einen ehemaligen Priester. Von ihrem Bruder inspiriert, verschlägt es auch Walburga mit knapp 40 Jahren nach Deutschland. Die Überfahrt von den britischen Inseln aufs europäische Festland verläuft stürmisch, was sie bis heute zur Schutzpatronin der Seeleute macht. Sie wird in einem Kloster in der Nähe von Heidenheim aufgenommen. In Heidenheim gründete Wunibald 752 ein Benediktinerkloster, das er bis zu seinem Tod leitete. Walburga übernahm das Kloster und führte es als Äbtissin weiter. Sie wandelte das Kloster in ein Doppelkloster um. Nach ihrem Tod wird sie nach Eichstätt überführt und im Kloster St. Walburg begraben. Noch heute sind die drei Geschwister weltbekannt und gelten nach wie vor als Heilige. Ja, und jetzt sind wir im Jahre 2020, Max. Also einige Jahre her, dass man Willibald zumindest lebend zuletzt in Eichstätt gesehen hat. Liege ich da richtig?
Oh ja, auf jeden Fall. Aber man kann ihn ja noch überall sehen, beziehungsweise was er hinterlassen hat.
Da könnte man sagen, ihr schließt einfach mal eure Augen und wir stellen uns mal Eichstätt ganz ohne etwas vor. Also da waren die drei Geschwister, also wir haben von Willibald, Walburga und Wunibald gesprochen, wobei Wunibald nicht mal im Titel steht. Aber Wunibald gehört auch dazu. Ja, man kann sagen, Wunibald war ein Mensch, der nicht so extrovertiert war wie seine zwei Geschwister und trotzdem ziemlich viel geschafft hat, wie man vorher in dem Beitrag ja schon gehört hat.
Aber trotzdem sieht man ihn ja gar nicht in Eichstätt wieder. Das ist ganz schön komisch. Aber dafür hat ja der Willibald wirklich seine Spuren hinterlassen, wenn ich mir jetzt so vorstelle, wo habe ich denn jetzt eigentlich das erste Mal Willibald gesehen, beziehungsweise wie ist mir überhaupt der Name untergekommen? Und das wäre bei mir absolut natürlich der Dom. Als ich nach erstes nach Eichstätt gekommen bin, dann kann man den ja eigentlich gar nicht übersehen, so groß wie der ist. Und Willibald hat ihn ja schließlich gegründet.
Und mir ist er auch auf dem Brunnen aufgefallen. Den kennst du sicherlich auch am Marktplatz. Mhm. Da gibt es ja den großen Brunnen, der sehr pompös hervorsticht, sage ich mal. Und ich meine, er ist auf jeden Fall in Gold oder in einer, ja, auf jeden Fall auffälligen Farbe, ich weiß es gerade gar nicht, dargestellt. Das ist auch Willibald, den man sieht. Also das ist auch das klassische Touri-Foto, wenn man Eichstätt fotografiert, weil der Marktplatz einfach hervorsticht, eine schöne Altstadt, und da siehst du ihn auch.
Und an seiner Kleidung kann man auch, glaube ich, erkennen, dass er gar nicht mal so arm war zu seiner Zeit. Und sein Gesichtsausdruck, auch man sieht ihn natürlich auch im Dom, da ist er ja auch nochmal verewigt, der sieht schon sehr streng und, ich sage nicht nur streng und im negativen Sinn, sondern er ist einfach, ja, eine Persönlichkeit, man merkt, wenn man davor steht, der hat schon ziemlich was erreicht. Und das geht natürlich auch noch über den Dom hinaus, obwohl der Dom ja das Größte eigentlich ist, was man in Eichstätt von ihm noch so sehen kann. Nämlich, wie du gesagt hast, natürlich der Brunnen am Platz, aber auch noch woanders. Und zwar, wenn man über die Spitalbrücke geht, ist linker Hand, wenn man zumindest aus der Stadt rausläuft, auch nochmal eine Kirche. Und an dieser Kirche kann man ihn auch nochmal sehen. Und ich glaube, da ist der Gesichtsausdruck auch nochmal ganz gut festgehalten.
Genau, der meistens mit einer fröhlichen Pose daherkommt. Wir haben jetzt gar nicht über die Schwester von ihm gesprochen, die Walburga, die aber noch vielleicht über Eichstätt hinaus als noch bekanntere Heilige gilt, denn sie war schon im Mittelalter die Heilige der Königinnen, so wurde sie betitelt. Und es ist heutzutage in Eichstätt so, dass sie in, wie schon erwähnt, in St. Walburg im Kloster St. Walburg, nee, in der Kirche St. Walburg, so ist es, glaube ich, richtig.
Ist eine Kirche? Nee, das Kloster, ja.
Kloster St. Walburg, Kloster. Genau, begraben ist. Da gibt es eine Gruft von ihr, wo man sie sieht, und unter anderem das Mythos vom Walburgesöl.
Ja, Walburga hat wirklich ihre Spuren hinterlassen bis heute, das muss man wirklich sagen. Wenn man jetzt das Walburgesöl hernimmt, dann ist das ja nicht etwas, was erst seit 2 Jahren oder sowas überhaupt gibt, sondern das Walburgesöl, das gibt es ja wirklich schon seit es die Gruft gibt. Und das Öl ist eigentlich nur Kondensat, wenn man so nennen möchte, von der Gruft. Also Walburga liegt hinten in der Gruft. Also wenn man mal in die Gruft geht, dann geht man da so eine Treppe hinunter und ist Walburga bestattet worden. Und an dieser Wand, die man da sieht, da läuft dann so ein ganz kleines bisschen übers Jahr hinweg immer so ein Kondensat einfach runter, und das wird gesammelt, und das ist das Walburgesöl tatsächlich. Das würde man sich erstmal bei dem Namen gar nicht so denken, oder?
Es soll teils Wunder vollbringen. Also man kann das in kleinen Fläschchen kaufen, und wenn man das dann hat, man sich beispielsweise damit einreibt, gab es da wohl schon Menschen, die geheilt worden sind von Krankheiten, wo man denkt, die kann man eigentlich gar nicht heilen.
Ja, da fällt mir noch eine Geschichte dazu ein, die ich mal darüber gehört habe. Und zwar in den 20er Jahren oder kurz vor den 20er Jahren, zumindest nach dem Ersten Weltkrieg, nicht weit danach, war das Walburgisfest am Domplatz, beziehungsweise in der ganzen Stadt eigentlich. Und da hat jemand beschrieben, wie das damals abgelaufen ist. Als kleiner Bub war der da nämlich dabei. Der ist mit der Schulklasse hin, beziehungsweise mit seinen Freunden aus der Schule und hat sich das mit angesehen. Und da hat er gesehen, da gibt es auch Walburgisöl für jeden, beziehungsweise jeder, der es eben haben möchte und daran glaubt, an die Wirkung. Und es war damals schon eigentlich, man könnte sagen, ein Bestseller. Und so, dass dann er sich angestellt hat und sich so ein Öl geholt hat. Also da hat er so einen Tropfen dann auf die Stirn bekommen. Oder was aber auf die Stirn? Auf jeden Fall hat er nur einen Tropfen bekommen, weil es ja kostbar ist. Ne? Und nachdem alle von seinen Freunden und er natürlich so an die Wirkung geglaubt haben, hat er eins gemacht, hat sich verkleidet und ist nochmal hingegangen. Das haben die so oft gemacht, bis es aufgefallen ist. Also man kann schon sagen, es wirklich sehr begehrt ist, auch im Kindesalter. Also ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Ich habe es zumindest selber noch nicht gemacht. Und würde sagen, also wirklich eine tolle Geschichte eigentlich.
Nein, eingerieben habe ich mich damit auch noch nie. Aber sollte ich vielleicht mal machen, vielleicht bestehe ich dann...
Vielleicht die nächsten Klausuren besser.
Eine Klausur mit einer 1,0, genau, ohne zu lernen sogar. Oder ich gewinne im Lotto, wer weiß, wer weiß. Was ich auch noch sagen kann, ist ja, dass man die Burg als Touristin oder als Tourist ganz pompös mitbekommt, also weil man sie einfach gleich sieht schon von Weitem. Die heißt ja auch Willibaldsburg, aber mehr als der Name hat sie eigentlich gar nicht mit der Burg zu tun. Das war ja so, dass die damalige Gesellschaft, wo diese Burg betreibt, eben ihr den Namen Willibaldsburg gegeben hat. Ansonsten können wir eigentlich mehr zu der Burg nicht sagen. Vielleicht hat Willibald seinen heiligen Schein darüber. Das kann schon sein.
Ja, das ist tatsächlich so. Also die ersten Sachen, die man tatsächlich so mit Eichstätt verbindet, auch optisch, weil sie groß sind, ist natürlich mit auch die Burg. Und ja, Namensgeber war Willibald auf jeden Fall. Man sieht ihn sogar. Er ist, wenn man durch das Tor reingeht, als kleine Figur oben drüber.
Klein, aber fein, ja.
Ja, er hat aber Großes vollbracht, wie es aussieht. Denn wenn man
so eine Burg, genau. Hallo, wer hat schon eine Burg, wo nach seinem Namen benannt ist, das trifft nicht auf viele zu.
Ja, die Burg war ja auch lange Zeit auch wirklich dem Verfall ein bisschen ausgesetzt. Also es hat ja sehr lange gedauert, bis überhaupt jemand gesagt hat, jetzt müssen wir mal wirklich restaurieren und alles retten, was zu retten ist. Zurzeit ist ja auch Baustelle oben auf der Burg zum Missgunst eben der ganzen Touristen, die dann eben nicht mit dem Auto bis vor die Haustür fahren können. Aber naja, was werden wir machen?
Und wenn wir schon bei Bergen sind, die Walpurgisnacht mit P geschrieben, kommt auch von der heiligen Walburga, also ein heidisches Fest. Ja, bei der Walpurgisnacht geht es ja darum, dass Hexen immer am 1. Mai zum Perrocken fliegen und dort ihr traditionelles Fest feiern. Ein Hexenfest eigentlich. Und sie ist die Namensgeberin, die heilige Walburga.
Aber eigentlich wird am 1. Mai der Gedenktag der heiligen Walburga gefeiert. Also hat eigentlich gar nichts mit Hexen zu tun. Aber auch die Geschwister von Walburga, also Willibald und Wunibald, die haben auch ihren eigenen Gedenktag. Bei Willibald ist es sogar so, dass er eine ganze Gedenkwoche hat. Also da findet dann ein Fest statt, das die ganze Woche lang dauert. Ja, wenn ich überlege, was mir sonst noch einfällt, so wenn ich mir Eichstätt vorstelle mit so verschlossenen Augen und dann mich ein bisschen so auf Willibald und Walburga beschränke, dann hat man eigentlich, wenn man so sagen will, eigentlich die großen Sachen mit dem Dom und dem Kloster St. Walburg eigentlich ja schon erlebt. Aber im Diözesanmuseum sind ja auch noch tolle Sachen ausgestellt. Da sieht man es vielleicht nicht gleich vom äußeren Anschein, dass das was mit Willibald und Walburga zu tun hat. Aber wenn man da drin ist, da gibt es auch tolle Ausstellungsstücke. Zum Beispiel sieht man da den Bruder Wunibald, den beiden, den sieht man auch noch, und zwar als Porträt, als Gemälde. Und es ist, glaube ich, für mich persönlich so das einzige Merkmal, wo man sieht, dass auch Wunibald in Eichstätt irgendwie da ist.
Also wenn man sich nicht näher mit den dreien oder mit wem auch immer von Willibald, Walburga oder Wunibald beschäftigt, dann findet man vor allem Willibald und Walburga auch als eben Diözesanheilige. Was nicht heißt, dass Wunibald kein Heiliger ist. Er war genauso ein Bruder von den beiden, genauso wie übrigens noch zwei andere. Ich meine, es waren zwei, Max, die auch eigentlich existieren, aber die wohl nie nach Eichstätt gekommen sind. Also die Familie war durchaus größer. Die der Überlieferung, der Legende nach König Richard von England, von Südengland auf die Welt gebracht hat. Aber nur die drei hat es dann ins damalige Franken verschlagen.
Ja, wenn man sagt, die haben ziemlich viele und ziemlich große Familie eigentlich und dass dann nur so wenige bekannt sind eigentlich. Aber eigentlich, wenn man es mal so sieht, drei Leute aus einer Familie, die eigentlich heilig gesprochen wurden, das ist schon mal ein Ding. Also ich denke mal, also vor allem, wenn man es jetzt früher sieht, also Heiligsprechung ist ja natürlich meistens dann eher nach dem Tod passiert, aber das ist schon mal ein ziemlich großer Akt eigentlich, den man dann auch in der Familie so weitertragen kann.
Da fällt mir auch die Geschichte ein, dass Wunibald ja zu seinem Bruder nach Monte Cassino kommen wollte und er hatte das Ganze dann, ja, abgelehnt. So quasi, nein, du bleibst schön da, wo du bist und kommst nicht zu mir.
Wir wollen natürlich euch nicht alles verraten, was man in Eichstätt so finden kann und was es vielleicht noch für ein oder zwei Anekdoten gibt. Wir haben nämlich auch noch unsere Expertin, die Claudia Grund da, die vom Diözesanmuseum ist, beziehungsweise das leitet. Und die stellen wir euch jetzt gleich vor.
Die kennt sich aus, versprechen wir.
Ja, von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott. Ich bin Claudia Grund, die Leiterin des Domschatz- und Diözesanmuseums und die Kulturreferentin der Diözese Eichstätt. Und es freut mich, dass Sie von mir etwas zu unseren Diözesanheiligen hören wollen.
Uns geht es jetzt um den Willibald und die Walburga. Und wir haben uns gedacht, Sie sind vielleicht so eine Art Influencer. Damals gab es den Begriff der Influencer noch gar nicht. Aber vielleicht aus heutiger Sicht gesehen könnten Sie Influencer sein Ihrer Zeit. Was sagen Sie, kann man Sie überhaupt so bezeichnen als Influencer Ihrer Zeit?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass Sie ohne die heutigen technischen Mittel und sicherlich mit weniger effizienter, manchmal auch fataler Verbreitung Ihre Botschaft verbreitet haben. Sie haben sich in die Welt aufgemacht. Das ist ja damals etwas sehr Unsicheres gewesen, war mit persönlichen Entbehrungen auch verbunden, war durchaus gefährlich. Und das alles aus ihrer Überzeugung heraus, nämlich den Glauben weiterzutragen. Und dass sie das erfolgreich gemacht haben, zeigt ja ihr Vermächtnis und dass sie bis heute nicht aus dem Gedächtnis geraten sind.
Haben Sie dann die Leute begeistern können, würde ich sagen, positiv beeinflussen können? Weil Sie stammen ja eigentlich auch gar nicht von hier, also Willibald und Walburga. Also im heutigen Sinne Influencer, dass man sagt, irgendwie eine Message, sag ich mal, übermitteln. Ja. Na, haben Sie das dann gut schaffen können aus Ihrer Sicht?
Also Willibald muss eine sehr überzeugende Persönlichkeit gewesen sein. Da war wohl auch sein Lebensweg, also dass er weit gereist war, das muss man sich ja mal vorstellen, wie weit der gekommen ist zu seiner Zeit ins Heilige Land und dann bis nach Konstantinopel und dann wieder Monte Cassino. Und es wird ja berichtet, gut, man weiß sehr viel über ihn selber, dass er Monte Cassino schon ganz schön auf Vordermann gebracht hat. Und er wird wohl als Persönlichkeit auch in Rom bekannt gewesen sein, sonst hätte man ihn nicht in diese Gegend geschickt. Hier war vielleicht der Boden bereitet. Man nimmt an, eine erste Christianisierungswelle war in Eichstätt schon durchgegangen. Aber er muss dann doch so erfolgreich gewesen sein, durch Kontakte mit Grundherren, durch wohl überzeugende Predigten und dergleichen, dass er eigentlich ein Missionsgebiet erreichte, das so groß war wie das heutige Bistum Eichstätt. Vielleicht war er auch eine beeindruckende Persönlichkeit. Man weiß es ja von seinen Gebeinen, dass er allein äußerlich die Menschen beeindruckt haben muss. Denn mit 1,75 Meter, 76 Größe hat der sämtliche Zeitgenossen überragt. Also schon insofern muss er eine gewisse Message als große Gestalt rübergebracht haben.
Ich habe jetzt noch eine Frage und zwar, ja, warum hat sich Willibald in Eichstätt niedergelassen? Auch wir Studierenden hören öfters mal die Frage von Menschen, die nicht aus Eichstätt kommen. Deshalb hat es ihm so gut hier gefallen.
Weil er hierher geschickt worden ist. Also man wird auf ihn aufmerksam offensichtlich, dass er in Monte Cassino, das ist ja das Stammkloster der Benediktiner, er war ja Benediktinermönch, darf man nie vergessen, dass er da sehr gute Arbeit geleistet hat. Und Bonifatius bittet beim Papst in Rom um einen Mitarbeiter. Und Bonifatius hat die Regio Eichstätt als Missionsgebiet geschenkt bekommen. Da war wahrscheinlich politisches Kalkül dahinter. Eichstätt lag genau zwischen dem fränkischen Einflussgebiet und den Bajuwaren. Und das war sozusagen Niemandsland, das man zu einem kirchlichen Neutralgebiet umwidmen wollte. Und Bonifatius bekommt diese Regio Eichstätt, Er bittet einen Mitarbeiter und, so beschreibt es Willibald ja auch, besichtigt 740 mit ihm diesen Ort. Ist übrigens das erste Mal, dass der Name Eichstätz erwähnt wird, nämlich Regio Eichstätt, das taucht in der Vita des Willibald auf.
Nochmal ganz kurz zu Willibald, also zum, was man heute von ihm noch sehen kann, zurückzukommen. Im Diözesanmuseum sind Gewänder von ihm ausgestellt, aber die hat er nie getragen, wurde mir gesagt. Weshalb sind sie dann so ach besonders, dass man sie ausstellt, heute noch zeigt?
Die Gewänder sind allein aufgrund ihres Alters was ganz Besonderes. Die Kasel, also das Obergewand, die ist 13. oder 14. Jahrhundert. Und ich denke mir immer, wenn ich die Halbwertzeit heutiger Socken bedenke, ein gewaltiges Alter für diese Seide, die aus Byzanz kommt, das muss zur Entstehungszeit ein Vermögen wert gewesen sein. Und dann ist das natürlich von der Tradition her ganz einfach eine Reliquie, die man sorgfältig aufbewahrt hat, und einfach die Symbolik, die damit verbunden ist. Wenn man Kinder führt, die fragen das ja kritisch nach. Die sagen, ja, das ist doch Betrug und das stimmt doch nicht. Und ich erkläre es den Kindern immer als eine Art gigantisches Fan-T-Shirt. Wenn ein T-Shirt von Ribéry wo draufsteht, das muss der Ribéry selber auch nicht getragen haben, aber trotzdem zeigt es die Identifikation mit diesem Fußballer und das akzeptieren die Kinder dann auch meistens.
Wenn wir jetzt nochmal zu Walburga gehen, die ja besonders Walburgiskloster ist ja zurzeit eigentlich der Hauptpunkt für Walburga noch hier in Eichstätt. Und da gibt es ja auch das Walburgisöl. Was macht es denn besonders? Was ist eigentlich das Walburgisöl?
Das Walburgisöl ist ja eine Flüssigkeit, die von Oktober bis Februar sich in dieser Grabhöhlung bildet. Die Gebeine der heiligen Walburga sind ja sozusagen im Hauptaltar beigesetzt und drunter ist ein horizontaler Schacht und der wird nass. Man hat es chemisch untersucht, das ist reinstes Wasser, was wieder dagegen spricht, dass es Schwitzwasser ist, das ja im Kalkstein salzig wäre. Man weiß es nicht und man will es vielleicht auch gar nicht wissen, wo dieses Wasser herkommt. Und dieses Wasser wird als Symbol gesehen, eben für die Fürbitte der heiligen Walburga. Die frühere Äbtissin von St. Walburg, die Mutter Franziska, hat das Walburgisöl mal einer sehr kritischen Gruppe wunderbar erklärt. Sie meinte, das Walburgisöl ist kein Hustensaft. Also es nützt nichts, es reinzukippen und man wird gesund. Man muss schon dran glauben. Aber selbst sie als Äbtissin und Hüterin dieses Grabes sagt, es ist auch kein Glaubenssatz. Wenn jemand damit nichts anfangen kann, sagt, das ist Aberglaube, akzeptiert sie das. Und sie meinte, man solle halt vielleicht sich darauf einigen, dass man hier am Grab einer tollen Person steht, einer starken Frau, die zu ihrer Zeit was geleistet hat und auf deren Fürbitte man vielleicht vertrauen kann in den Situationen unseres Lebens, die wir selber nicht mehr in den Griff kriegen. Und ich glaube, solche Situationen haben wir alle schon erlebt. Die kommen oft schneller, als man denkt.
Wir wissen bereits, dass die Walburgisnacht von der heiligen Walburga ihren Namen her hat. Aber wie ist da genau der Zusammenhang?
Man hat in der Nacht, am 1. Mai, hat man die Gebeine der heiligen Walburga von Eichstätt nach Monheim übertragen. Und viele unserer Heiligenfeste, zum Beispiel St. Martin, sind ja meistens alte, sogenannte heidnische Feste. Also das Martinsfest, da hat man eben den Winter begrüßt und vorgesorgt für diesen Winter. Das ist ein altes Fest eben zur damaligen Zeit gewesen. Und bei Walburgisnacht, in dieser Freinacht auf den 1. Mai, da waren wahrscheinlich auch noch alte Bräuche, wo man sich oft vermummt hat, um dahin zu gehen, weil schon langsam die Christianisierung griff. Und die haben ganz bewusst solche Feste auf alte Feste überlagert. Und so ist eben dieses alte heidnische Fest, diese Freinacht, zur Walburgisnacht geworden. Also Walburga ist die Namensgeberin, hat aber absolut nichts mit dem, was in dieser Nacht passiert, zu tun.
Wenn wir jetzt mal in der Familie weitergehen zum Bruder Wunibald, von dem findet man irgendwie ja viel weniger. Woran liegt das denn? Ich meine, der war ja jetzt auch in der Familie relativ famos unterwegs.
Das ist tatsächlich eigenartig. Es gibt auch viel weniger Darstellungen von ihm, aber ich glaube, es hängt mit der Propaganda der jeweiligen Orte zusammen. Willibald, klar, ist als der Bistumsgründer immer im Gedächtnis geblieben, wobei eigentlich, darf man gar nicht laut sagen, Walburga die viel berühmtere Heilige ist. Und Wunibald, so wird geschildert, muss ein sehr asketischer Mensch gewesen sein, ein sehr bescheidener Mensch, ein Macher wohl, aber niemand, der Großes um seine Person gemacht hat. Und Heidenheim ist wohl zu abgelegen gewesen in diesen Wäldern, als dass seine Verehrung da in dem Maß propagiert hätte werden können, als bei den anderen beiden Geschwistern.
Vielleicht ist es auch so ein bisschen einfach, wie bei allen Geschwistern, da gibt es jemanden, der immer ein bisschen so populärer ist und einer ein bisschen zurückhaltender ist und vielleicht deswegen auch, dass sich so ergeben hat, das kann natürlich auch sein.
Ja, er macht ja auch mit Willibald die Pilgerreise nicht weiter. Ihm genügt, als sie von England aus aufbrechen, in Rom zu bleiben. Er hat sein Ziel erreicht, er wird da Benediktiner und Willibald ist eher der Weltmensch gewesen. Aber wie gesagt, es sind ganz äußere Gründe, da der Bischof, der Bistumsgründer, da eben die Frau, die mit der ein Wunder verbunden ist und mit der ein sehr bedeutendes Kloster eben auch Popularität erlangte.
Was hat es eigentlich mit der bayerischen Schriftstellerin Hugeburg auf sich?
Hugeburg war eine Nonne im Kloster Walburgas. Und Hugeburg kennt man daher, dass sie die Vita des Willibald verfasst hat. Also Willibald muss ziemlich am Ende seines Lebens noch in Heidenheim gewesen sein und hat da sein Leben diktiert. Und das ist eine der wenigen Heiligenviten dieser Zeit. Total spannend, wie sich der da drin erinnert, wie er in Palästina als Spion verhaftet wird oder wie er beinahe verhungert und wie er sich erinnert, dass er Sauermilch kriegt von einem Bauern und heute noch den Geschmack spürt. Also unglaublich lebendig geschildert. Aber das ist Hugeburg, die das niederschreibt. Ja.
War das die erste bayerische Schriftstellerin?
Biografin. Ob es die erste war, weiß ich nicht. Aber eine Biografin auf jeden Fall. Ja. Und die hat halt brav aufgeschrieben, was ihr diktiert wurde. Wir müssen ja auch bedenken, so furchtbar viele konnten nicht schreiben zur damaligen Zeit. Da musste man schon in die Klöster gehen, wo eben durch die karolingische Reform die Bildungsschicht saß.
Dann bedanke ich mich bei Ihnen, Frau Grund, ganz herzlich für das Gespräch. Bei uns ging es im ganzen Podcast um die Influencer Willibald und Walburga. Aber die sind ja natürlich im Mittelalter gewesen und wir haben noch gar nicht erzählt, ob es auch sowas gibt wie Influencer, christliche Influencer der heutigen Zeit. Und die gibt es tatsächlich. Zum Beispiel wäre das Diana Highholder, die eigentlich mit bürgerlichem Namen Hochhalter heißt. Und ihre Mission ist, also beziehungsweise ihr Motto, ihre Reichweite, die sie auf sozialen Netzwerken hat, zu nutzen, um junge Menschen zu erreichen. Und das klingt so.
Ich lese euch mal die ersten paar Verse dieses Kapitels vor. Er besaß 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Jochrinder und 500 Eselinnen. Über Hiob wird also direkt in den ersten drei Versen dieses Buches im Alten Testament gezeichnet, dass er ein Mann war, dem es irgendwie an nichts fehlte.
Jana ist offiziell, könnte man schon sagen, eigentlich offiziell Gottes Influencerin. Steht sogar auf ihrer Website ganz oben drauf.
Ja, und sie ist nicht die Einzige. Beispielsweise gibt es auch noch den Paul Ensinger und weitere, die sich als Gottesinfluencer bezeichnen oder einfach als Personen, die in der heutigen Zeit Glaube weitergeben wollen in ihrer Mission. Also nicht so als Prediger, sondern eben in einer freien Rolle, wenn man das so nennen kann. Und das andere ist, jetzt stell dir mal vor, Max, der Willibald, der hätte schon im 8. Jahrhundert Instagram oder andere Medien gehabt, um seine Botschaft zu verbreiten. Stelle ich mir gerade mal so vor, wie der hier in Eichstätt auf dem Frauenberg steht und einfach mal seine Story postet. Jo Leute, hier bin ich, der Willibald, und ich stehe jetzt gerade auf dem Frauenberg. Ich habe jetzt gerade hier den Dom in Auftrag gegeben und denkt dran, Glauben ist wichtig.
Das stelle ich mir auf jeden Fall interessant vor, weil dann hätte er auch nicht so viel reisen müssen. Dann hätte er schon die Möglichkeiten gehabt, von seinem Homeoffice, wie es zurzeit ja auch immer überall der Fall ist mit Corona und so weiter, von seinem Homeoffice hätte er dann gleich aus seine Videos machen können oder seinen Podcast, je nachdem. Und dann hätte er bestimmt viel erreichen können. Ne? Aber ob dann Eichstätt so ausgesehen hätte, wie es jetzt aussieht, da weiß ich gar nicht.
Nee, dann wäre es noch längere Zeit wahrscheinlich brach gelegen mit nix und so.
So wie in der Jurazeit.
So wie in der Jurazeit, ja. Die Dinos, die waren da noch dabei. Aber sonst kein Dom, keine Kirchen, kein nix. Und es ist ja immer noch bis heute da zu sehen und so.
Wenn ihr neugierig seid was passieren hätte können, was vielleicht auch passiert ist, ganz geheimnisvoll, wie ich das ausdrücke, dann gibt es nämlich einen Podcast. Die nächste Folge, die kommt, diese beschäftigt sich mit Sagen und Legenden rund um Eichstätt. Da könnt ihr auf jeden Fall auch nochmal einschalten, wenn es euch interessiert.
Schaltet da mal rein und auch in alle anderen Folgen, die ihr auf www.eichstätt-podcast.de finden könnt, wie auch unsere Folge, insofern ihr die da eh nicht schon anhört gerade. Genau, ist also ein neunteiliges Ding geworden.
Unsere Podcast-Folge ist jetzt auch am Ende angelangt. Wir wollen auch nochmal ganz herzlich allen unseren Experten danken, die uns geholfen, die Informationen zusammenzutragen. Die findet ihr alle auch namentlich auf unserer Webseite, die wir vorhin nochmal genannt haben, also eichstätt-podcast.de.
Mir bleibt jetzt eigentlich nur noch, euch zu verabschieden. Auch von meiner Seite vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Jetzt hoffentlich mehr über Willibald, Walburga und Co. wisst, unsere Heiligen in Eichstätt, unsere Influencer aus dem Mittelalter. Und ja, die sind uns auf jeden Fall heilig.
Auch von mir nochmal danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge.
Tschüssikowski!